Ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Arno und gemeinsam mit Pater Vinzenz darf ich euch zu dem Podcast begrüßen, der sich mit den großen Fragen des Glaubens und der Theologie beschäftigt.
Auch von mir, Grüß Gott.
Es gibt Neuigkeiten.
Habemus Papam.
Wir haben einen neuen Pontifex Maximus.
Und im Leben dieses neuen Papstes, Leo des 14., Robert F. Prevost, wollen wir uns auf die Suche nach Gott begeben.
Möglicherweise finden wir Gott da hinten.
Ein Wunder!
Gott, der Vater der Barmherzigkeit.
Glauben Sie an Gott.
Seine Stimme, Gottes Stimme.
Gott erhört alle Gebete.
Also gut, ich bin der Messias.
Ein Wunder. Danken wir Gott.
Heute, am 8. Mai 2025, um 18.08 Uhr, war es soweit. Weißer Rauch über der Sixtinischen Kapelle. Wir haben also einen neuen Papst. Leo den 14. Er wurde für viele relativ überraschend gewählt. Er ist der erste US-amerikanische Papst und war eigentlich kein wirklicher Favorit im Vorfeld des Konklaves. Nur wenige hatten ihn auf dem Schirm. Wer ist der Mann, der von nun an die katholische Kirche anführt?
Robert F. Prevost stammt aus Chicago, wurde dort 1955 geboren, also ist 69 Jahre alt. Ein sehr junger Papst und, wie du schon gesagt hast, der erste Amerikaner, der je zum Papst gewählt wurde. Doch was ihn besonders macht, ist schon so seine internationale Biografie. Er war als Augustiner, also als ein Ordensmann, wie auch Papst Franziskus ein Ordensmann war, in Peru als Missionar tätig gewesen, ist dann Bischof geworden, ist dann nach Rom gekommen und hat dort im Vatikan diese mächtige Stelle der Bischofsernennungen inne gehabt.
Spannend ist ja auch sein Werdegang. Theologiestudium, Ordensleben, Rom, Peru, wieder zurück nach Rom. Was hat ihn geprägt? Was zeichnet diesen neuen Papst charakterlich aus?
Prevost ist kein Lautsprecher, möchte ich einmal so sagen, sondern ein Mann der leisen Töne, bescheiden, pragmatisch, dialogbereit. Was ihn auszeichnet, ist aber seine Fähigkeit zum Zuhören. Er lebte über 20 Jahre in Peru, zum Teil in sehr einfachen Verhältnissen und war dann Generalprior, also oberster Chef der Augustiner und war da für tausende Mitbrüder weltweit auch zuständig und verantwortlich. Diese Vielfalt an Menschen, denen er begegnet ist, hat ihn sicher geformt. Er kennt das Leben der Menschen am Rande, genauso wie die Prozesse in Rom an der Kurie. Das macht ihn sicher anschlussfähig und man kann vermuten, das hat auch die Kardinäle zu seiner Wahl bewogen.
Er war zuletzt Präfekt des Dikasteriums für Bischöfe, also der Chef jener Behörde, die weltweit dafür zuständig ist, neue Bischöfe auszuwählen. Das ist kein unbedeutender Job. Was hat er in dieser Funktion bewegt?
Enorm viel. In seiner Zeit wurde die Bischofsauswahl transparenter, synodaler, also es wurden mehrere Menschen eingebunden in die Bischofswahl. Er hat sich jetzt gerade bei seinen ersten Worten auch wieder für eine synodale Kirche ausgesprochen. Er setzt bei der Bischofswahl starke Zeichen, indem er auch Frauen in dieses Gremium beruft, in dieses Auswahlgremium mit Stimmrecht. Also sie durften da mitstimmen. Das war ein Novum, das hat es noch nicht gegeben. Er selbst hat sich aber nie ins Rampenlicht gedrängt, sondern ist eher so der Vermittler gewesen, wenn man den Quellen jetzt im Internet einmal glaubt. Diese Kompetenz würde ich jetzt vermuten, das Zuhören, das Ausgleichen, das strukturiert Arbeiten, hat die Kardinäle bewogen, ihn zu wählen.
Bleiben wir vielleicht gleich bei seinen ersten Worten. Um 19.13 Uhr ist er das erste Mal vor die Gläubigen getreten als Heiliger Vater. Unter sehr, sehr großen Emotionen, die Leute haben gejubelt, haben geweint, waren voller Begeisterung. Er hat einen sehr ruhigen Eindruck gemacht, hat sehr lange gesprochen und ein Thema war ihm besonders wichtig, der Frieden.
Wir erinnern uns bei Päpsten immer an die ersten Worte. Josef Ratzinger, Benedikt XVI., ich bin ein einfacher Arbeiter im Weinberg des Herrn, Papst Franziskus, guten Abend Brüder und Schwestern und jetzt Papst Leo XIV., Friede, der Friede des Auferstandenen sei mit euch. Also erstes Wort, volles Programm, Frieden.
Dazu passend natürlich auch in seinem ersten Statement, dass die katholische Kirche eine missionarische Kirche ist, die Brücken baut, die jeden willkommen heißt und Dialog und Liebe in den Mittelpunkt stellt. Kann man das auch in seinem bisherigen Wirken wiederfinden? Lässt sich sagen, ob Leo der 14. ein eher konservativerer oder eher ein progressiverer Kardinal war und Papst sein wird?
Ich glaube, er ist beides und das ist auch gut so, weil das ist katholisch. Die gute Mitte wahren, das wird seine Aufgabe auch als Papst sein. Er hat gesagt, Gott liebt alle Menschen, auch die am Rande der Gesellschaft stehen. Bei den moralischen Fragen könnte es sein, dass er vielleicht doch eher auf das Konservative hin sich auch orientiert. Heute sicher schwer zu sagen. Ich glaube, auch eine Papstwahl und dieses Amt verändert einen Menschen. Also das wird sich sicher auch erst in den nächsten Wochen, Jahren zeigen.
Ein Begriff, der immer wieder fällt und den du auch vorher schon genannt hast, ist die Synodalität, also eine Kirche, die gemeinsam unterwegs ist. Was heißt das konkret für seine Vision als Papst?
Dass er, wie auch Papst Franziskus, die Kirche nicht als eine europäische Angelegenheit sieht, sondern wirklich das, was sie ist und das, was sie sein will, eine Weltkirche. Er kommt, wie sein Vorgänger, von der anderen Seite des großen Teiches und wird diese Brücke zwischen Europa, Amerika und zwischen allen Christen auf der Welt ganz sicher auch aufbauen und mitbauen an dieser Brücke.
Sprechen wir vielleicht auch kurz über seinen Namen, Leo der 14. Wofür stehen denn Päpste mit dem Namen Leo?
Wir können hier zwei annennen. Zuerst einmal den ersten Leo, Leo den Großen, im 5. Jahrhundert Papst gewesen. Da streitet die Theologie gerade, ob Jesus Gott oder Mensch war. Wir haben uns darauf geeinigt, dass er eben beides ist. Auf der einen Seite Leo, also jemand, der wirklich an der Glaubenslehre festhält. Und dann sein direkter Namensvorgänger, Leo der 13., der 256. Papst von 1878 bis 1903. Sehr lange im Amt gewesen, sehr alt geworden. Er geht in die Geschichte ein als der Arbeiterpapst, als der Papst, der sich um Menschen annimmt, wo es zur damaligen Zeit noch absolut keine Rechte, absolut keine Sicherheiten für Arbeiter auch gegeben hat.
Ein Name, der also eine gewisse Symbolik mit sich bringt. Eine weitere Symbolik ist auch der erste Papst aus den USA. Eine erste Reaktion von US-Präsident Trump hat es ja schon gegeben und er hat sich sichtlich erfreut gezeigt über die Wahl eines US-amerikanischen Papstes. Was bedeutet denn diese Wahl für die globale Rolle, die die katholische Kirche hier einnimmt?
Trump freut sich und das ist eine berechtigte Freude. Jedes Staatsoberhaupt würde sich freuen, also wir gönnen ihm diese Freude. Was heißt das für die Kirche? Sie ist endgültig global geworden. Papst Leo XIV. Bringt nicht nur die amerikanische Perspektive ein, er ist ein Kind der Weltkirche. Der Vatikan schaut nicht mehr nur nach Europa. Erinnern wir uns, er ist in Amerika geboren, hat in Peru gelebt, hat in Rom studiert, hat jetzt wieder in Rom gearbeitet. Also er kennt viele Bereiche der Kirche und er zeigt in seiner Person, was es heißt, Weltkirche zu sein.
Du hast eingangs schon erwähnt, er ist 69 Jahre alt. Relativ jung für einen Papst, der uns auch hoffentlich lange als Heiliger Vater begleiten wird.
Gott möge ihm Gesundheit und seinen Segen schenken, dass er der Kirche lang vorsteht, so wie das beim Urbi et Orbi auch immer heißt.
Was könnte sein junges Alter denn auch für die Kirche bedeuten?
Du hast schon gesagt, er bleibt sicher lange im Amt. Das wünschen wir ihm und das hoffen wir. Er wird hoffentlich junge Menschen begeistern können. Ich freue mich auf die ersten Weltjugendtage mit ihm, auf die ersten Treffen mit jungen Menschen. Der Vatikan ist im 21. Jahrhundert angekommen, das zeigt diese Papstwahl, aber das zeigt auch die Bilder. Anna, du bist Spezialist für Video, für Foto. Ich meine, so schöne Bilder aus dem Vatikan haben wir schon lange nicht mehr gesehen und so schöne Fernsehbilder gibt es überhaupt selten.
Das war wirklich, wirklich sehr beeindruckend.
Ich glaube, der Vatikan hat jetzt, und das zeigt diese Papstwahl, das zeigen diese Bilder, das zeigen diese Berichterstattung, erkannt, wie wichtig Bilder sind, wie wichtig soziale Medien sind, wie wichtig das ist, dass das gut begleitet wird. Das Interesse der Menschen ist da. 200.000 Aufrufe beim Kamin über den Tag, also das ist ja unglaublich.
Und mittendrin die wohl berühmteste Möwe der Welt.
Sag's doch, wie sie heißt. Sie heißt Manfred, so haben wir sie doch gestern genannt.
Wir haben sie gestern, wie wir stundenlang auf den Rauch gewartet haben, Manfred getauft.
Und schau in deine Nachrichten, 18.06 Uhr, Manfred mit Frau und Kind, Familienausflug, kurz vor dem weißen Rauch.
Ganz genau. Nach dem langen Warten auf weißen Rauch und den ersten Worten des Heiligen Vaters. Wie geht's denn jetzt weiter?
Also ich denke, In diesen Stunden werden die Kardinäle, werden Papst Leo XIV. Zusammensitzen, werden vielleicht schon gut gegessen haben, haben sie sich auch verdient. Der Papst wird morgen vermutlich das Siegel der päpstlichen Wohnungen auch brechen, wird hineingehen in seine neuen Wohnungen. Er wird morgen ganz sicher die Messe in der Sixtinischen Kapelle feiern mit den Kardinälen als Dankesmesse. Er wird dort eine Predigt halten. Ich glaube, zu dieser Stunde, es ist jetzt da kurz nach acht, wird der Vatikan das noch nicht veröffentlicht haben, wann diese Messe ist, aber ich bin mir sicher, wir können sie uns anschauen. Die Kameras in der Sixtinischen Kapelle werden jetzt wieder funktionieren.
Mit der Wahl von Leo XIV. Wurde Kirchengeschichte geschrieben. Ein Papst aus Chicago mit dem Herz in Peru und dem Blick auf die Weltkirche. Seine Wahl ist kein Paukenschlag, aber ein Zeichen. Vielleicht genau das, was die katholische Kirche jetzt braucht. Klarheit, Geduld und eine ruhige Hand. Alles rund um seine Amtseinführung, den neuen Fischering und seinem Einzug in die päpstliche Wohnung im Vatikan in unserer nächsten Folge. In diesem Sinne, grüß Gott!